SR Info. Bilanz am Abend.
Die Versorgung von Patienten verbessern und gleichzeitig die Finanzen der Kliniken retten. Das ist die Idee der Krankenhausreform seit heute im Bundestag. Geht die Rechnung auf? Gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über Maskenbestellungen während der Corona-Pandemie. Und wir blicken auf das TV-Duell der beiden US-Präsidentschaftsbewerber Trump und Biden. Da kann heute Nacht einiges entschieden werden. Ich bin Katrin Aue. Herzlich willkommen. Jedes 10. Krankenhaus lag 2022 im roten Bereich und rot, das heißt Insolvenzgefahr. Das geht aus dem Krankenhaus-Rating-Report 2024 hervor, der heute veröffentlicht wurde. Die finanzielle Lage vieler Kliniken ist bekanntlich schlecht. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat heute im Bundestag nochmal gesagt, bis 2030 könnte ein Viertel der Krankenhäuser pleite gehen, wenn seine Krankenhausreform nicht komme, die er heute im Bundestag vorgestellt hat. In der geht es um Krankenhausfinanzen, aber auch um Qualität der Versorgung. Barbara Kostolnik.
Grünen-Chefin Ricarda Lang nimmt es mit Humor.
Als Ampel tun wir uns manchmal gegenseitig nicht immer die größten Gefallen, machen wir es uns manchmal gegenseitig nicht leicht. Ich bin froh, dass wir es an dieser Stelle hinbekommen, eine Aufgabe, die lange auf sich gewartet hat, nicht einfach liegen zu lassen, sondern uns auch an große Reformen rantrauen.
Und eine große Reform soll dieses Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, wie es im besten Bürokratiedeutsch korrekt heißt, werden, wenn es nach der Ampel geht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach lobt sich gewohnt unbescheiden.
Heute ist ein guter Tag für das deutsche Gesundheitssystem.
Aber auch er weiß, der heutige Tag ist erst der erste Schritt.
Ich weiß, dass die Reform umstritten ist. Ich weiß, dass wir hier einen langen Weg noch vor uns haben mit den Ländern.
Denn die sind für die Krankenhausplanung zuständig und wollen sich diese Zuständigkeit auch nicht nehmen lassen, haben das in der Vergangenheit auch schon deutlich gemacht. Karl Lauterbach also versichert, daran ändert sich nichts. Aber
wenn die Krankenhausreform nicht käme, müssten wir davon ausgehen, dass bis zum Jahr 2030 25% der Krankenhäuser in Deutschland in die Insolvenz gingen. Und es wären zum Teil die Krankenhäuser, die wir für die Versorgung unbedingt benötigen, für die ländliche Versorgung, für die Routineversorgung.
Das wiederum nimmt die Opposition dem Minister nicht ab. Simone Borchert von der CDU macht sich große Sorgen um den ländlichen Raum, wenn die Finanzierung der Kliniken neu geregelt werden wird.
Besonders der ländliche Raum wird darunter zu leiden. Aber manchmal denke ich, Sie verstehen Ihre eigene Reform nicht. Denn die kleineren Kliniken, denen wird das ausdrohen, da sich die Finanzierungsgrundlage nicht ändern wird für diese Klinik.
Lauterbach hingegen argumentiert anders. Er möchte eine bessere Versorgung durch mehr Spezialisierungen der Krankenhäuser, damit etwa Krebspatienten die bestmögliche Behandlung bekommen.
Wir dürfen uns nicht leisten, dass wegen mangelnder Spezialisierung Menschen sterben, die wir gut hätten retten können.
Das System der Fallpauschalen soll weitgehend abgeschafft werden. Bei den Pauschalen wird pro Behandlung abgerechnet. Für Lauterbach eine der Ursachen dafür, dass in Kliniken oft nur Wirtschaftlichkeit zähle und nicht mehr Qualität. Für die Abschaffung der Fallpauschalen bekommt der Minister sogar Lob von der AfD, aber nicht viel. Der Abgeordnete Thomas Dietz unterstellt der Regierung generell Planlosigkeit.
Es ist nichts anderes als der totale politische Kontrollverlust.
Auch von der Linkspartei kommen harsche Worte, etwa vom Abgeordneten Göppiner.
Sie werden quasi einen Kahlschlag in der medizinischen Versorgung angehen, was die Zukunft dieser Gesundheitsversorgung auf dem Spiel stehen lässt.
Von Kahlschlag will die FDP-Abgeordnete Aschenberg-Duknus nichts wissen. Große Probleme, wie alle dem Krankenhauswesen attestieren, bräuchten nun mal große Reformen. Ihr Fazit?
Wir müssen das Problem an der Wurzel packen und an einer echten Verbesserung der Krankenversorgung arbeiten. Das tun wir gerade. Wir befinden uns jetzt auf der Zielgeraden. Ich freue mich auf die Beratung und bin mir sicher, dass da ein richtig gutes Gesetz für die Patientinnen und Patienten bei rumkommt. Denn für die machen wir das alle.
Die Krankenhausreform ab heute im Bundestag. Reichlich Kritik war auch dort zu hören, aber seit Monaten und auch heute wieder auch an anderen Stellen. Von den Ländern, von Krankenhausbetreibern, von Ärzteverbänden und heute zum Beispiel auch vom Sozialverband Deutschland. Vor der Sendung habe ich mit Professor Reinhard Busse von der TU Berlin gesprochen. Er war Mitglied der Beratungskommission des Gesundheitsministeriums für diese Reform und ich habe ihn gefragt, ob ihn die Breite der Kritik überrascht.
Naja, wenn man wirklich was verändern will, dann hat man viele Gegner. Das ist ja, glaube ich, ganz klar. Denn wenn man sich das genauer anguckt, sieht man ja keinen konkreten Gegenvorschlag. Also es ist ja nicht so, dass die sagen, es sollte stattdessen so und so aussehen, sondern die meisten Gegner sagen einfach, so geht's nicht und das gefällt mir nicht.
Wenn man jetzt mal in die Bevölkerung so ein bisschen reinhorcht, dann scheint da die zentrale Sorge nach wie vor zu sein, Wenn die Reform dafür sorgt, dass mein Krankenhaus im Nachbarort dicht gemacht wird, denn das wird ja sicherlich passieren, dass ein großer Teil der Kliniken geschlossen bzw. fusioniert wird, dann habe ich es im Notfall zu weit zum nächsten Krankenhaus. Das ist gefährlich. Ist das wirklich keine berechtigte Sorge?
Nein, das ist keine berechtigte Sorge, weil wir haben ja sozusagen das Missverständnis, dass jedes Gebäude, wo dran steht Krankenhaus oder vor allem noch Notaufnahme, dass ich da gut aufgehoben bin. Und wir haben halt die Diskussion im Lande um die tatsächliche Qualität der Versorgung vernachlässigt. Weil wenn ich weiß, dass von 1050 Krankenhäusern mit Notaufnahme nur etwa jedes zweite einen Linksherzkatheter hat, was ich brauche, um Herzinfarkt zu diagnostizieren, dann sieht man schon, dass ich in jedem zweiten Fall, wenn ich mich einfach zum nächsten Krankenhaus begebe, falsch liegen würde. Und deswegen ist es besser, weniger Anlaufstellen zu haben und dann aber darauf vertrauen zu können, dass die richtig ausgestattet sind für eine breiteres Spektrum an Notfällen.
Und das könnte passieren, wenn diese Reform, so wie sie jetzt auf dem Tisch liegt, umgesetzt wird, richtig?
Genau, wir haben ja zwei Probleme. Wir haben das eine Problem, dass wir zu viel stationär machen. Da setzen auch andere Gesetzesvorhaben an, dass sie also incentivieren wollen, dass da Operationen ambulant stattfinden, dass nicht jeder im Bett liegen muss. Und das zweite wichtige Thema, und das greift diese Reform an, dass viele Personen im falschen Krankenhaus behandelt werden. Also mit Herzinfarkten soll man natürlich im Krankenhaus behandelt werden. Mit dem Krebsleiden soll man im Krankenhaus behandelt werden. Aber es nützt nichts, wenn man mit dem Krebs in einem Krankenhaus ist, was eben nicht für Krebsbehandlung vorgesehen ist. Und das soll diese Reform anpacken, dass klarer ist, dass Krankenhäuser nur das machen dürfen, was sie eben machen können, technisch und personell, und dass das der Bevölkerung und den einweisenden Ärzten klar ist, welches Krankenhaus kann welche Leistungen wirklich mit guter Qualität erbringen.
Nichtsdestotrotz verspricht diese Reform schon, dass die bessere Qualität dann auch flächendeckend verfügbar ist. Kann es nicht doch passieren, dass wenn Krankenhäuser zusammengelegt werden oder schließen, dass es sowas gibt wie weiße Flecken auf der Landkarte?
Also wir haben zurzeit eine extrem kurze Zeit bis zur Erreichung des nächstgelegenen Krankenhauses. Die Zeit, dass Leute brauchen, sich überhaupt zu überlegen, oh, ich muss jetzt 112 anrufen, dauert viel, viel länger. Dann muss der Rettungsdienst sie hinbringen. Die wesentliche Zeit geht an anderen Stellen verloren. Und wir holen die locker auf, wenn Patienten ins richtige Krankenhaus kommen. Dann ist sozusagen, dass der Rettungswagen 5 Minuten länger fährt, ist der geringste Zeitverlust. Viel schlimmer ist es, dass wenn er ein paar Minuten weniger fährt, so wie heute, und man im falschen Krankenhaus landet.
Ein weiteres Ziel der Reform ist die Entökonomisierung der Krankenhausversorgung. Also es soll nicht mehr über diese sogenannten Fallpauschalen abgerechnet werden. Wie soll das künftig aussehen?
Wir haben ein System, wo die Krankenhäuser für die Behandlung von Patienten bezahlt werden und dann werden halt Patienten behandelt. Und deswegen haben wir im internationalen Vergleich auch sehr, sehr viele Patienten. Viele von denen müssten eigentlich gar nicht stationär behandelt werden. Trotzdem haben wir gleichzeitig das Phänomen, dass ja 30% der Betten freistehen. Also wir haben zu viele Patienten und haben trotzdem extrem viele freie Betten. Und die Anreize sollen geändert werden, dass die Krankenhäuser, von denen wir sagen, wir wollen die wirklich haben, also wir brauchen in jedem Landkreis, sage ich mal zum Beispiel, ein Krankenhaus, was eine Stroke-Unit, also eine Schlaganfalleinheit hat, dann ist ganz klar, soll das Krankenhaus nicht darauf angewiesen sein, dass tatsächlich jeden Tag ein Patient einen Schlaganfall hat, damit die finanziell überleben, sondern wir würden dann einen gewissen Teil, ungefähr die Hälfte des Geldes, würden die dafür erhalten, dass sie diese Schlaganfalleinheit mit entsprechend Personal bereithalten. Und auch wenn da mal ein Tag ein Bett leer ist oder zwei Betten leer ist, dann müssten die das Personal nicht auf andere Stationen verlagern. Und dass dann nur eine Hälfte noch durch die Fallpauschalen, also durch die tatsächliche Behandlung von Patienten bezahlt wird. Und damit soll vermieden werden, dass Patienten unnötig ins Bett gesteckt werden, nur um an Geld zu kommen, weil die Hälfte des Geldes fließt ja schon dafür, dass man diesen Auftrag erhalten hat, zum Beispiel für Schlaganfallpatienten da zu sein.
Über allem schwebt ja das Ziel, wir müssen die Mittel, die wir haben, effizienter einsetzen. Geld, Betten haben Sie gerade angesprochen, aber zum Beispiel auch Pflegekräfte. Die Idee der Reform ist, dass wenn die Pflegekräfte, die im Krankenhaus X dann vielleicht nicht mehr benötigt werden, weil das Krankenhaus schließt, dass die dann ins Krankenhaus Y wechseln, gegebenenfalls sogar umziehen dafür. Ist das wirklich realistisch? Könnten wir dadurch nicht auch viele Beschäftigte verlieren?
Naja, wir müssen erstmal in uns gehen und feststellen, wir haben mehr Pflegepersonal pro Kopf der Bevölkerung als jedes andere EU-Land außer Finnland und Irland. Dass wir häufig dann zu wenig Pflegepersonal haben, liegt halt daran, dass wir das Pflegepersonal über zu viele Krankenhäuser verteilen, dass es Krankenhäuser gibt, wo es nicht so benötigt wird, an anderer Stelle ist es eng. Dass also von der Grundidee her weniger Standorte zu haben mit weniger Patienten, weil bestimmte Patienten gar nicht mehr im Bett behandelt werden, sondern ambulant, und dass das gleich viele Personal von heute sich auf weniger Patienten verteilt, ist natürlich erstmal eine total gute Sache.
Professor Reinhard Busse von der TU Berlin zur Krankenhausreform, die seit heute im Bundestag diskutiert wird. Und noch ein Thema für Lauterbachs Gesundheitsministerium. Dort wird derzeit immer klarer, wie teuer ein Kapitel aus der Vergangenheit wird. Aus der Corona-Pandemie, als noch Jens Spahn von der CDU der Minister war und als der massenhaft Schutzmasken bestellt hat. Da sind jetzt noch viele Gerichtsprozesse im Gange mit Maskenbeschaffern. Das Ministerium hat dafür Geld zurückgelegt gegen eventuelle Prozessrisiken, aber offenbar nicht genug. Das könnte richtig teuer werden für uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Georg Schwarte hat heute bei der Aktuellen Stunde dazu im Bundestag zugehört.
Am Ende der Aktuellen Stunde steht der ehemalige Gesundheitsminister Spahn dann doch noch auf. Eine Erklärung zu den Maskengeschäften will er geben. Jens Spahn, der eine Stunde lang überwiegend beschimpft und beschuldigt wurde, damals Milliarden vergeudet zu haben.
Haben Sie vergessen, dass weltweit auf einmal Maskennachfrage war? Haben Sie vergessen, dass der größte Exporteur von Masken, China, auf einmal nicht mehr exportiert hat, zugemacht hat? Und haben Sie vergessen, dass Pflegekräfte zu Recht gesagt haben, ihr schickt uns hier an die Front mit einem neuen Virus, aber ihr schützt uns nicht? Haben Sie das alles vergessen? Ich erinnere mich jedenfalls noch sehr gut daran, wie das damals war.
Wie aber war das damals? Gesundheitsminister Spahn hatte 2020 eine unbegrenzte Abnahme von FFP2-Masken garantiert, zahlte 4,50 Euro pro Maske. Am Ende lagen Milliarden Masken im Depot, wurden vernichtet, nie ausgeliefert, und weil zu viele Unternehmen das lukrative Angebot wahrnahmen, verweigerte das Bundesgesundheitsministerium irgendwann die Annahme, weil, so die Begründung, die Masken schadhaft waren. Über 100 Klagen folgten. Streitwert 2,3 Milliarden. Ausgang in vielen Fällen offen. Andreas Audritsch, stellvertretender Fraktionschef der Grünen, zitiert Jens Spahn.
Wir werden einander viel verzeihen müssen. Dieser Satz ist mit Sicherheit korrekt. Genauso klar ist aber auch richtig, dass eine Krise kein Freifahrtschein sein darf für völlig unkontrolliertes Handeln, ohne dafür Rechenschaft ablegen zu müssen.
War es fahrlässig? Spahn hatte damals ein sogenanntes Open-House-Verfahren eingeführt. Keine lange Prüfung, rasche Zusagen. Der CDU-Mann Tino Sorge verteidigt Spahn, sagt den Grünen, ihnen konnte damals die Maskenbeschaffung doch gar nicht schnell genug gehen. Er spricht von Niederträchtigkeit, Doppelmoral, und es wird giftig.
Am einen Ende die Grünen, am anderen Ende die AfD. Sie haben es tatsächlich hier fertiggebracht, in verschwörerischem Unterton Querdenker-Thesen aller Art gemein hier zu bedienen. Herzlichen Glückwunsch.
Da wurde es dann laut im Rund und es wurde noch heftiger. Die Gruppe der Linken forderte eine Enquete-Kommission zur Aufarbeitung. Und Heidi Reichineck rief dem Ex-Minister Spahn dann das zu.
Um Verzeihung bitten ist schön, sich verziehen ist besser. Geben Sie Ihr Mandat zurück. Sie haben die Menschen in diesem Land schon um genug Geld gebracht.
Spahn saß da kopfschüttelnd im Plenum. Lauter Vorwürfe, Milliarden zu viel bezahlt, 2,3 Milliarden jetzt noch als Streitwert vor Gericht. Die Grünen bleiben dabei, Aufklärung muss her, sagt Andreas Audritsch.
All das ist in Zahlen gegossene Verantwortungslosigkeit. Allein die Zinsen für mögliche Strafzahlungen könnten das komplette Mautdebakel von Ex-CSU-Minister Scheuer übersteigen. Allein die Zinsen. Wir reden von einem der größten Steuerverschwendungsskandale, die es je in der Bundesrepublik gegeben hat.
Es ging hoch her im Bundestag. Die AfD forderte einen Untersuchungsausschuss, der FDP-Haushälter Carsten Klein wie die Linke eine Enquete-Kommission.
Deshalb brauchen wir eine Enquete-Kommission, die uns in die Lage versetzt, aus unseren Fehlern zu lernen und das nächste Mal das besser zu machen. Dann müssen wir auch nicht mehr um Entschuldigung bitten.
Entschuldigung? Jens Spahn, der Ex-Gesundheitsminister, wählte am Ende Angriff. Maßlos seien die Attacken, maßlos seien die Verschwörungstheorien, sagt er Richtung Grüne.
Maßlos in Ihrem Furor, Sie machen das Geschäft der Corona-Leugner und sind sich dessen nicht mal bewusst. Das ist das eigentliche Problem.
Nächster Halt, 4. Juli, da will der Gesundheitsausschuss die Maskengeschäfte dann in einer Sondersitzung aufarbeiten.
17.44 Uhr haben wir es, jetzt der Nachrichtenüberblick von Isabel Tentrup. Katrin Fernau ist neue Intendantin des Westdeutschen Rundfunks. Der Rundfunkrat des größten ARD-Senders wählte die 51-Jährige zur Nachfolgerin von Tom Buro. Fernau war zuvor Verwaltungsdirektorin des WDR. Beim krisengeschüttelten RBB war sie nach der Absetzung von Intendantin Patricia Schlesinger ein Jahr lang Interimschefin. Der Mitgliederschwund bei der katholischen Kirche hat sich auch im vergangenen Jahr fortgesetzt. Wie die Deutsche Bischofskonferenz mitteilte, sind 2023 rund 403.000 Menschen ausgetreten. Damit bremste sich die Entwicklung etwas ab. Im Jahr zuvor hatte es noch mehr als eine 500.000 Austritte gegeben. Im Bistum Trier gab es 22.600 Austritte. Der Trierer Generalvikar von Plettenberg sagte, das sei ein unvermindert hohes Niveau und keine Trendumkehr. Der Regionalverband Saarbrücken hat ein neues Solarkataster vorgestellt. Auf einer Internetseite können Bürgerinnen und Bürger nachsehen, ob die Dächer ihrer Häuser für Solarenergie geeignet sind und ob sich die Installation von Solaranlagen lohnt. Dabei geht es etwa um die Sonneneinstrahlung und den Schattenwurf. Für das Kataster wurden sämtliche Gebäude des Regionalverbands im Sommer 2023 per Flugzeug von oben erfasst. Die Kosten für das Projekt betragen rund 50.000 Euro. Ob ein Dach auch statisch für Photovoltaikanlagen geeignet ist, geht aus dem Kataster nicht hervor. Das müssen Eigentümer selbst abklären. An der Gemeinschaftsschule Marpingen gibt es teilweise Entwarnung, was den Pilzsporenbefall betrifft. Wie der Landkreis St. Wendel dem SR mitteilte, wurden bei Raumluftproben durch ein Labor zwar im Lehrerzimmer potenziell krankheitserregende Schimmelpilze festgestellt, die gefundenen Mengen seien allerdings gering, sodass sie lediglich als Hintergrundbelastung bewertet würden. Die Schule bleibt dennoch bis zu den Ferien geschlossen. Die Schüler werden in Ausweichstandorten unterrichtet. In den Ferien sollen die betroffenen Räume saniert werden. Beim olympischen Fackellauf rund um Perl sind heute rund 4.000 Besucher vor Ort gewesen. In Schengen haben Luxemburgs Großherzog Henri und Großherzogin Maria Theresa die olympische Flamme in Empfang genommen. Danach wurde diese nach Thionville gebracht. Gegen 18 Uhr soll die Fackel in Metz ankommen.
Seit heute Nachmittag sitzen sie in Brüssel zusammen, die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der EU-Staaten. Jetzt, nach der Europawahl, stehen wichtige Personalentscheidungen an. Ursula von der Leyen soll Kommissionspräsidentin bleiben. Ratspräsident wird Antonio Costa, ehemals Premierminister von Portugal, so ist es geplant. Und als Außenbeauftragte steht Kaja Kallas aus Estland auf der Liste. Und nächstes wichtiges Thema, die weitere Unterstützung der Ukraine. Sabrina Fritz.
Beim gemeinsamen Gruppenfoto stand der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj schon in der Mitte der Staats- und Regierungschefs, ganz so, als sei die Ukraine schon Mitglied der europäischen Familie. Die Verhandlungen dafür haben allerdings gerade erst diese Woche begonnen. Ein historischer Schritt, für den sich Selenskyj bei den EU-Spitzen bedankte. Wir haben lange darauf gewartet, sagte er in Brüssel.
Thanks to you and of course to all the leaders of the EU for such historic outcome. We waited for this. A long period of time.
Die Hilfe für die Ukraine steht auch für den deutschen Bundeskanzler ganz oben auf der Gipfelagenda. Die wichtigen Personalfragen sind schon weiter nach unten gerutscht. Scholz nennt sie jedenfalls erst an dritter Stelle.
Ansonsten ist ein wichtiges Thema hier dann natürlich, damit alles ins Laufen kommt, die Besetzung der zentralen Funktionen, über die der Rat zu beschließen hat. Das heißt die Frage, wer wird die nächste Kommissionspräsidentin, die Frage, wer wird hohe Beauftragte, wer wird in Zukunft den Europäischen Rat führen.
Und diese Fragen scheinen nun endgültig beantwortet. Zwei davon lächeln auf dem Gruppenfoto jedenfalls um die Wette. Die amtierende und wohl auch neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Kaja Kallas, Regierungschefin von Estland. Sie soll neue Außenbeauftragte werden, eine Art Außenministerin der Gemeinschaft. Während die Besetzung der europäischen Top-Posten beim letzten Treffen noch an Machtspielchen scheiterte, ist diesmal die notwendige Mehrheit von 20 Ländern gesichert, so jedenfalls die lettische Regierungschefin Evika Selina.
Ursula von der Leyen is a good candidate for commission, head of commission, and Kaja Kallas would be a great candidate for a high representative of foreign council.
Die Mehrheit der Regierungschefinnen und Chefs steht also hinter der neuen Mannschaft. Nur einer ist sauer, der ungarische Regierungschef Viktor Orban.
So that's a division between the right and the left, which is not good.
Es ist eine Aufteilung zwischen den Rechten und den Linken. Es spiegelt nicht das Ergebnis der Wahl wider. Es ist eine Absprache der Parteien und das ist beschämend, schäumt er in Brüssel.
Shameful.
Doch nicht nur Viktor Orban, auch die Italienerin Giorgia Meloni ist beleidigt. Sie war weder bei den Verhandlungen dabei und ihre Partei, die Rechtskonservative, Konservativen haben noch keinen bedeutenden Posten bekommen, obwohl sie inzwischen die drittstärkste Kraft im EU-Parlament sind. Die Herren haben jedenfalls verstanden und loben Meloni in den höchsten Tönen. Der polnische Regierungschef Tusk. Eines ist klar, niemand schätzt Giorgia Meloni und Italien mehr als ich, wirklich. Und der Österreicher Nehammer.
Giorgia Meloni ist eine Premierministerin, die sehr viele gute Initiativen gesetzt hat für die Europäische Union, für die Sicherheit an unseren Außengrenzen.
Trotz dieser Schamoffensive, es herrscht alles andere als Harmonie in der EU-Familie. Bundeskanzler Scholz will die Lasten gerechter über die Union verteilen und Ungarn blockiert Milliarden Euro für Militärhilfe an die Ukraine. Material, das das Land dringend benötigt.
Falls Sie heute Nacht noch nichts vorhaben, Fernsehen wäre eine Option. CNN überträgt ab 3 Uhr unserer Zeit die erste TV-Debatte vor der US-Wahl. Donald Trump gegen Joe Biden. Natürlich entscheidet eine einzige Debatte keine Wahl, aber so manche ist in die Geschichte eingegangen. Ralf Borchert.
Eins steht fest. So chaotisch wie vor 4 Jahren soll es diesmal nicht werden.
I'm not going to answer the question because the question is radical left. Will you shut up, man?
Würdest du die Klappe halten, Mann? Fragte Joe Biden vor 4 Jahren entnervt, als ihm Donald Trump ständig ins Wort fiel. Dass die Kontrahenten gleichzeitig reden, in regelrechte Schreiduelle verfallen, sollen neue Regeln diesmal verhindern. Auf jede Frage darf einer der beiden 2 Minuten lang antworten. Es folgt maximal 1 Minute Gegenrede. Das Mikrofon des Kandidaten, der gerade nicht an der Reihe ist, bleibt dabei ausgeschaltet. Welche Themen voraussichtlich dominieren, deutet sich in den jüngsten Fernsehspots beider Seiten an.
President Biden created an inflation nightmare.
Präsident Biden hat einen Inflationsalbtraum geschaffen, heißt es im aktuellen Wahlwerbespot des Trump-Lagers. Alles sei teurer geworden. Dann folgt ein Redeausschnitt, in dem Biden stottert. Auch der neueste Spot aus dem Wahlkampflager Bidens setzt auf das Thema Wirtschaft und persönlichen Angriff.
Donald Trump loves to attack Joe Biden.
Donald Trump liebt es, Joe Biden zu attackieren, weil er auf Rache aus ist. Trump hat keinen Plan, der Mittelklasse zu helfen, heißt es weiter. Von ihm gibt es nur Steuersenkungen für die Reichen. Unter Zugzwang ist beim TV-Duell vor allem Joe Biden, meint Mara Liasson, Kommentatorin des Radiosenders NPR. Denn in den meisten Umfragen lag bisher Donald Trump vorn. Biden muss zumindest aufrütteln, das Rennen neu ausrichten, sagt Liasson. Er hat dieses TV-Duell vorgeschlagen. Biden hat schon zig Millionen Dollar für Fernsehspots gegen Donald Trump ausgegeben und das hat nicht funktioniert. Jetzt hofft er, dass sich Trump in der Debatte als extremistisch, als chaotisch offenbart, als jemand, der nur für sich selbst und seine Milliardärsfreunde Politik macht und der auf Rache aus ist. Mark Siegel, Kommentator des TV-Senders Fox News, ist überzeugt, dass Trump die Oberhand behält. Er wird sein Improvisationstalent ausspielen, im Kontrast zu Bidens hölzerner Art, meint Siegel. Biden referiert meistens vorbereitete Argumente, liest am liebsten vom Teleprompter ab. Trump tut das nie. Er redet drauf los, wirkt dadurch agiler. Er sagt immer selbst, vergleicht mich mit dem anderen Typen, der von der Bühne zu fallen droht. Teleprompter oder mitgebrachte Notizen wird es nicht geben im Fernsehstudio von CNN. Beide Kandidaten müssen mit einem Stift, einem leeren Block und einer Flasche Wasser auskommen. Es gibt auch kein Studio-Publikum. Die Moderatoren Jake Tapper und Dana Bash sind mit Biden und Trump vor der Kamera allein.
In Kenia sind in den vergangenen Tagen zunächst friedliche Proteste gegen geplante Steuererhöhungen eskaliert. Mindestens 20 Menschen starben. Dann hat der Präsident reagiert und das umstrittene Gesetz zurückgezogen. Aber die Unzufriedenheit bleibt, auch am Tag danach, wie Navina Kotor berichtet.
In Kenia gehen die Menschen immer noch auf die Straße. Los, los, singen sie. Es sind weniger als in den vergangenen Tagen. Denn Präsident Ruto ist zurückgerudert und hat dem geplanten Steuerpaket nicht seine Zustimmung gegeben. Unbeliebt bleibt er trotzdem. Die Kenianer haben Ruto den Spitznamen Zakayo verpasst, nach dem biblischen Steuereintreiber Zachäus. Vor 2 Jahren gewann Ruto mit dem Versprechen, Politik für kleine Leute zu machen, die Wahl. Aber viele hier haben das Vertrauen in ihn verloren. So wie Barasa, der als Motorradbote arbeitet.
We just want to get rid of these
Wir wollen einfach nur diese Regierung loswerden. Sie hören ihren Bürgern nicht zu und plündern unsere Ressourcen. Sie tragen teure Schuhe, teure Uhren, sie verreisen die ganze Zeit und geben öffentliche Gelder für ihre Geliebte aus. Die kenianische Jugend hingegen leidet unter der Arbeitslosigkeit.
Suffering, unemployment.
Den Vorwurf der Korruption und Vetternwirtschaft hört man immer wieder. Viele sind der Meinung, dass die da oben sich auf Kosten der Bürger in die Tasche wirtschaften. Bereits am Mittwoch hat Ruto signalisiert, dass er, um den Verlust der geplanten Steuereinnahmen auszugleichen, Kürzungen im eigenen Haushalt vornehmen will.
Having reflected on the continuing conversation around the content of the Finance Bill 2024.
Ich habe darüber nachgedacht und dem kenianischen Volk aufmerksam zugehört. Ich habe mit sofortiger Wirkung weitere Sparmaßnahmen angekündigt, um die Ausgaben weiter zu reduzieren. Ich werde in meinem eigenen Büro anfangen. Wir werden weniger öffentliche Gelder für Dienstreisen, Bewirtung, Fahrzeuge, Renovierung und andere Dinge ausgeben. Aber vielen Kenianern, nicht nur auf der Straße, gehen das Friedensangebot und die Sparmaßnahmen nicht weit genug. Sie fordern, dass die Gehälter der Abgeordneten gekürzt werden müssen. Und dass zum Beispiel das Büro der Präsidentin-Gattin nicht mehr aus dem Staatshaushalt finanziert werden sollte. Die Ehefrau von William Ruto bezieht derzeit 5 Millionen Euro. Davon finanziert sie unter anderem ein Team von Mitarbeitern, die für Regen oder den Frieden in Haiti beten. Faith Odhiambo, die Vorsitzende der kenianischen Anwaltskammer, unterstützt die Forderung.
It's because there's a total breakdown of trust.
Das Vertrauen in diese Regierung ist zutiefst erschüttert. Diese Posten, die in der Verfassung nicht vorgesehen sind, müssen alle abgeschafft werden. Das Geld sollte ins Bildungssystem oder ins Gesundheitssystem gesteckt werden. Die Regierung von Präsident Ruto ist in einer Zwickmühle. Kenia ist im Ausland hoch verschuldet und 60% der Einnahmen gehen laut Ruto in die Schuldentilgung. Die Staatskasse ist leer, der finanzielle Spielraum eingeschränkt.
14.000 Französinnen und Franzosen pendeln täglich ins Saarland zum Arbeiten. Die meisten davon in der Industrie, einige aber auch in anderen Bereichen wie dem Handel oder in der Kfz-Branche. Unsere Kollegin Lisa Christel hat sich gefragt, wie saarländischen Unternehmen und ihre französischen Beschäftigten auf die anstehende Neuwahl in Frankreich blicken und auf die Möglichkeit, dass der extrem rechte Rassemblement National künftig in der Regierung ist. Dafür war sie einen Vormittag lang zu Gast bei Möbel Martin in Saarbrücken.
Ja, guten Morgen, ja.
Hallo.
Ah, vous parlez français?
Oui, je parle très bien français.
Muriel Brastenhofer ist nämlich Französin und arbeitet seit 17 Jahren bei Möbel Martin in Saarbrücken. Zu ihr kommen viele Kunden, um zu sprechen. Nicht nur über Möbel. Aktuell, so erzählt sie, ist sie besonders gefragt. Die anstehenden Neuwahlen, auch hier ein Thema.
Das ist ein großes Gespräch auch mit Kunden. Wir sprechen über das Rassemblement National, dass sie sich auch Sorgen machen. Es kann Deutsche und Franzose sein.
Im Einrichtungshaus in Saarbrücken kann fast jeder Zweite aus der Belegschaft Französisch. Zusätzlich werden den Mitarbeitenden Sprachkurse angeboten, erzählt der Geschäftsführer Michael Karrenbauer. Die Grenznähe zu Frankreich, ein Marktvorteil.
Wir verstehen sie. Wir können mit ihnen zusammenarbeiten. Wir haben einen engen kulturellen Austausch. Und da liegt es natürlich auch sehr nahe, Geschäfte miteinander zu machen. Wir sehen halt eben hier einen gemeinsamen europäischen Markt, sicherlich auf einer etwas kleineren Fläche, aber mit Luxemburg, Frankreich und unserer Region hier. Diesen Vorteil wollen wir nutzen.
Und das tun sie. Allerdings blicken Belegschaft und Geschäftsführung gleichermaßen besorgt auf die anstehenden Wahlen in Frankreich. Laut Umfragen könnte der extrem rechte Rassemblement National bald die Regierung stellen. Wäre dies der Fall, könnte das auch Auswirkungen auf den EU-Binnenmarkt haben.
Wir profitieren von offenen Grenzen bei Handel, von Waren und Dienstleistungen. Wir profitieren von einem grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt. Wir haben hier im Saarland viele, viele Kunden aus Frankreich, die für zusätzliche Kaufkraft hier im Saarland sorgen. Frankreich ist das Exportland Nummer eins für das Saarland. Klar haben wir natürlich schon auch Sorgen angesichts politischer Entwicklungen.
Käme der RN nämlich tatsächlich an die Macht, könnte es zu Grenzkontrollen kommen. Das macht Muriel und ihre Kolleginnen und Kollegen nachdenklich.
Wir machen uns all Sorgen. Ich mache mir auch Sorgen um meine Arbeitsstellen. Weil wirklich, wenn Grenzkontrolle ist, wir wissen nicht, wie die Franzosen dann reagieren. Wenn die noch einkaufen kommen, weil Corona haben sie auch gesagt, sie kommen dann nicht mehr einkaufen. Aber zum Glück sind sie all noch mal rübergekommen.
Ihr Kollege Philipp Scharnowski ist ebenfalls französischer Grenzgänger, hat eine deutsch-französische Ausbildung gemacht. Er bleibt verhalten optimistisch.
Ich denke, hier für Grenzgänger wird es nicht viel Unterschied machen. Vielleicht bei Frankreich selbst kann das mehr Unterschied machen.
Muriel und Philipp sind sich aber auch einig, es brauche Veränderungen in Frankreich. Dass es jetzt Neuwahlen gibt, könne dazu beitragen. sagen. Für ihren Arbeitsalltag wünschen sie sich das aber nicht.
Dass es so weitergeht, wie im Moment ist, nur mit ein paar Änderungen, aber dass man weiter zufrieden leben kann. Das ist für mich das Wichtige, wo alles. Und dass ich meinen Job behalten kann.
Zum Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht kann es vereinzelt Schauer und Gewitter geben. Morgen früh sind noch einzelne Schauer möglich, aber später viel Sonne und es bleibt wohl trocken. Morgen dazu nicht mehr so schwüle Höchsttemperaturen bis 23 Grad auf dem Schaumberg und 27 Grad in Rheinheim. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue.